HR Info. Wissenswert.
Heute mit Heike Liesmann. Wenn am 4. November die Europäische Zentralbank in Frankfurt die Bankenaufsicht übernimmt, soll alles besser und sicherer werden. Man will mehr Licht in ein sehr undurchsichtiges Feld bringen. Black Box Bank. HR Info Wissenswert stellt heute die grundsätzliche Frage: Sind Banken überhaupt durchschaubar? Wo liegen die Gefahren? Banken und ihre immer komplizierteren Geschäfte. Die Risiken und Nebenwirkungen sind uns mit der Finanzkrise klar geworden. Aber kaum jemand durchschaut auch heute, was da läuft. Die Frage ist, sind Banken geschlossene Systeme, Blackboxes, die eine Art Eigenleben führen innerhalb unserer Volkswirtschaften? Geschäftsberichte, Bilanzen, Bankenaufsicht, Stresstests. Was leisten diese Instrumente der Kontrolle? Sind Banken überhaupt kontrollierbar? Oder müssen wir uns daran gewöhnen, als rettende Steuerzahler für die Blackbox-Bank immer wieder gerade zu stehen? In den nächsten knapp 25 Minuten versuchen Eske Hicken und Judith Kösters mit Finanzfachleuten Antworten zu finden auf diese Fragen.
Es ist das Frühjahr 2009. Mit dem Mikrofon bin ich im Frankfurter Bankenviertel unterwegs. Für einen Radiobeitrag will ich herausfinden, was denken Banker über die Finanzkrise, über die diversen Bankpleiten und Rettungsaktionen, die damals gerade im vollen Gange sind. Die meisten der Männer und Frauen in Anzügen und strengen Kostümen winken gleich ab. Einer nicht. Er trinkt nach dem Mittagessen auf der Straße noch einen Espresso und erklärt mir:
Wir als normale Banker, die ihre Arbeit von morgens 8 bis abends um 6 verrichten, die kriegen solche Informationen nicht. Das ist ja selbst für uns nicht nachvollziehbar, was in solchen Großbanken passiert, wie da Entscheidungen getroffen werden und wie es zu solchen Schieflagen eben kommen konnte.
Der Mann arbeitete bei der Commerzbank. Die war kurz vorher gerade mit rund 18 Milliarden Euro an Steuergeldern gerettet worden. Das Management hatte sich gründlich verspekuliert. Ohne staatliche Rettungsaktion wäre die Bank untergegangen. Und der Mitarbeiter weiß darüber auch nicht mehr als das, was in der Zeitung steht. Ich frage mich, wem es noch alles so geht. Weiß ein Abteilungsleiter in einer Bank genau, mit welchen Risiken seine Mitarbeiter spielen? Und die Chefs ganz oben? Wissen Bankvorstände, wo die größten Risiken bei ihrer Bank liegen?
Teilweise wissen das die Vorstände selber nicht mal. Ich fürchte, dass bei derart komplizierten Institutionen, wie wir sie heute haben, die Kontrolle manchmal doch illusionär ist.
Das sagt Martin Hellwig, Präsident des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn und einer der renommiertesten Volkswirte in Deutschland. Es ist ja selbst für die, die drinstecken, schwer, wenn nicht gar unmöglich, den Überblick über die diversen Geschäfte einer modernen Großbank zu behalten. Damit stellt sich die nächste Frage: Wie kann eine Bankenaufsicht eine Bank dann sinnvoll und vorausschauend kontrollieren? Doch mit genau diesem Versprechen tritt die EZB, die Europäische Zentralbank, nun an. Europas große Banken, rund 120 sind das, sie sollen von Frankfurt aus besser und effektiver überwacht werden, als das bisher geschah. Damit möglichst keine Bank mehr plötzlich vor der Pleite steht und von den Steuerzahlern gerettet werden muss. Das ist seit Ausbruch der Finanzkrise in Europa schließlich mehrmals passiert. In Irland, in Island, in Deutschland, in Spanien, in Frankreich oder in Großbritannien. Also, wer durchschaut die Banken?
Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zur Jahrespressekonferenz der Deutschen Bank.
Ende Januar 2014. Die Deutsche Bank lädt ein zur alljährlichen Jahrespressekonferenz. Chefpressesprecher Thorsten Strauß begrüßt uns Journalisten. Die großen deutschen Tageszeitungen und Nachrichtenagenturen haben jeweils gleich mehrere Reporter geschickt. Fernsehteams und Radiojournalisten sind da, Korrespondenten von ausländischen Medien. Bei einer solchen Pressekonferenz geht es höflich zu. Man wartet auf die Worte der Herren aus dem Vorstand. Bei der Deutschen Bank tatsächlich nur Herren.
Und ich weiß, dass Sie viele Fragen heute haben. Und wir werden uns auch die Zeit nehmen, die Fragen alle zu beantworten.
Das klingt nach einem Höchstmaß an Transparenz. Einerseits, denn jetzt geht es los mit der Präsentation der Bilanz. Anshu Jain und Jürgen Fitschen, die beiden Chefs der Bank, wechseln sich ab. Jain spricht Englisch, Fitschen Deutsch. Für den Laien dürfte das bei dem Bilanzkauderwelsch vermutlich keinen großen Unterschied machen.
Our Core Tier 1 Ratio finishes the year at 9.7. The 1.2 billion euros in addressing legacy issues.
Die Deferred Payments in der variablen Kompensation auf 5 Jahre in einem Cliff Vesting auszubauen.
Because of the rapid de-risking that we've done
NNCOU.
Es geht darum, was die vielen Rechtsstreitigkeiten die Deutsche Bank kosten, wie die veränderten Bonusregeln in der Bilanz auftauchen und welche Posten die Bank in ihrer internen Bad Bank verbucht. Seit der Finanzkrise ist die Einrichtung einer Abwicklungs- oder Auffangbank auch für die Bürger ein Begriff geworden. Bad Bank, in diesem Wort drückt sich das Misstrauen Banken gegenüber aus. Immerhin sind diese seit der Krise eingerichteten Bad Banks aber der Versuch, Risiken einzugrenzen.
Der komplette Geschäftsbericht der Deutschen Bank ist stolze 617 Seiten dick, ein Informations- und Zahlendschungel, der auch über die Risiken der Bank informieren soll. Der Deutsche Bankbericht gilt als einer der ausführlichsten in der Branche. Aber sagt er Wesentliches aus über die Sicherheit der Bank? Auch andere Banken geben Berichte mit mehreren hundert Seiten Daten heraus.
Was sagen all die kiloschweren Geschäftsberichte der Banken tatsächlich aus? Was sagen die Bilanzen? Zumindest die Fachleute müssten sich doch bei so viel Information ein Bild machen können, darüber, bei welchen Geschäften die Banken welches Risiko eingehen. Können sie das? Nachfrage beim Bundesverband Deutscher Banken, in dem die privaten Institute zusammengeschlossen sind. Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer.
Meine Überzeugung ist, dass es schwierig ist, aus den umfangreichen Zahlenwerken die richtigen Schlüsse zu ziehen. Es ist aber nicht unmöglich. Es bedarf viel Zeit und es bedarf viel Expertise. Aber dann werden Sie in den Veröffentlichungen der Banken eine Fülle von Informationen bekommen, die Sie bei fachkundiger Auswertung auch dazu befähigen, gute Schlüsse über den echten Zustand dieser Bank zu ziehen.
Unsere Recherchen haben ein anderes Bild ergeben. Wir haben Professoren, Analysten wie Managern diese Frage auch immer wieder gestellt. Ihre Antworten waren ernüchternd. Kein einziger Experte sagt, dass er als Außenstehender eine Bank und ihre Geschäfte noch durchschauen könne. Auch Wolfgang Hartmann nicht. Dabei kennt er sich wirklich aus mit den Risiken der Banken. Bis 2009 war er Risikovorstand der Commerzbank. Danach gründete er ein Forschungsinstitut, das Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung. Auch er sagt, Banken sind nicht vollständig durchschaubar.
Das liegt einfach an dem Komplexitätsgrad des Geschäftes, was Banken betreiben. Das ist auch nicht zu ändern. Das heißt, für den Normalsterblichen, Professoren können Teilbereiche versuchen mal zu analysieren. Aber heute festzustellen, ist die Bank in einer extrem schwierigen Lage. Das ist verdammt schwer.
Nicht festgestellt wurde etwa die extrem schwierige Lage der portugiesischen Bank Espirito Santo. Deren Pleite im Sommer 2014 überraschte auch die Finanzwelt. Wie kann so etwas sein? Das wollte auch Michael Schröder vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung ZEW wissen. Er hat sich die Bilanz der Espirito Santo nach der Pleite angeschaut, mit einem klaren Ergebnis.
Wir hätten auf Basis der Bilanz nicht sagen können, dass es bei dieser Bank ein ernstzunehmendes Problem gibt. Wir haben eigentlich nichts Auffälliges gesehen.
Mit einer Pleite der Espirito hatte niemand gerechnet. Die Bank galt als solide und mit einem ordentlichen Kapitalpolster ausgestattet.
Risikofachmann Wolfgang Hartmann bescheinigt den Banken etwas mehr Transparenz als noch vor einigen Jahren. Das hat schon der öffentliche Druck nötig gemacht. Aber warum sagen all die Informationen so wenig aus, fragen wir. Wolfgang Hartmann sagt dazu:
Aber viel, viel mehr Transparenz heißt noch nicht, dass ich alle Informationen adäquat zusammengestellt habe und adäquat bewerte. Das Problem ist einfach, dass sich die Umfeldbedingungen, Produkte, Märkte, Kunden, Technik so gravierend verändert haben, dass auch die Risikofunktion diesen Dingen immer hinterherläuft. Und Sie dürfen nie vergessen, Risiken finden nur in der Zukunft statt, nie in der Vergangenheit. Das Entscheidende ist, was in der Zukunft auf die Bank zukommt.
Das Problem ist also, die Informationen richtig einzuordnen. Ein weiteres Problem liegt in der Komplexität der Geschäfte selbst. Und mit wem eine Bank Geschäfte macht, das steht zum Beispiel nicht in der Bilanz. Auch nicht, welche Geschäfte das genau sind. So ist zu erklären, warum es in der Vergangenheit so viele böse Überraschungen gab.
Ein Zwischenfazit. Egal, wie viele Zahlen und Kennziffern eine Bank bereitstellt, Fachleute und Insider, die mit diesen Zahlen tagtäglich umgehen, stoßen schnell an ihre Grenzen, wenn es darum geht, die existenziellen Risiken einer Bank wirklich in den Blick zu bekommen. Wie kann also für mehr Transparenz gesorgt werden? Was wissen eigentlich diejenigen, die hinter die Kulissen schauen?
Zu den wenigen, die das tun, gehören Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Sie haben einen staatlichen Auftrag. Sie müssen kontrollieren, ob die Bilanzen der Banken korrekt sind. Die Banken müssen den Prüfern alle Informationen vorlegen. Dabei gibt es aber einen Interessenskonflikt, denn die Prüfer sind wirtschaftlich abhängig von denen, die sie prüfen. Die Prüfungsunternehmen werden von den Banken bezahlt. Und neben ihren Aufgaben als Prüfer arbeiten viele zusätzlich auch als Berater für die Bankenbranche. Kritiker zweifeln deshalb an der Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfer. Klaus-Peter Feld, Vorstand beim Institut der Wirtschaftsprüfer IDW, weist das zurück. Er meint, Prüfer könnten sich gar nicht leisten, Ungereimtheiten nicht aufzudecken.
Natürlich müssen sie das Unabhängigkeitsrisiko, das aus der Tatsache entsteht, dass sie eben von dem Mandanten auch bezahlt werden, dem müssen sie entsprechend begegnen. Wir werden unsere Reputation nicht fahrlässig aufs Spiel setzen, nur um kurzfristig finanzielle Vorteile hier zu erhalten.
Gehen wir tatsächlich davon aus, dass das stimmt und die Wirtschaftsprüfer versuchen tatsächlich systematisch Fehler ans Licht zu bringen. Aber was können die Wirtschaftsprüfer wirklich sehen, wenn sie die Bilanzen prüfen? Der Risikoexperte Markus Krall gehört zum Führungskreis des Beratungsunternehmens Götz Partners. Er hat die Risikomodelle vieler deutscher Banken mitentwickelt. Er hält die Banken für viel zu intransparent. Und er ist skeptisch, eben auch was die Rolle der Wirtschaftsprüfer betrifft.
Es ist nur leider so, dass es oft vorkommt, dass bestimmte Risikosituationen so weit unter der Oberfläche verborgen sind, dass der Wirtschaftsprüfer gar nicht auf die Idee kommt, danach zu fragen.
Ein weiteres Zwischenfazit. Wirtschaftsprüfer können zwar theoretisch bei den Banken alles einsehen und auch kritische Nachfragen stellen. Aber ihr Auftrag ist es ja nicht, die Geschäftsmodelle der Banken zu hinterfragen. Sie sollen nur die Richtigkeit der Bilanz prüfen.
Bleibt also die Bankenaufsicht. Bislang lag sie bei den nationalen Behörden. Keiner hat mehr Einblick und mehr Macht über die Banken als die Aufsicht. Sie kann Bankvorstände feuern oder unangekündigt Einsicht in die Bankbücher verlangen. Die Aufsicht teilen sich bisher in Deutschland die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, und die Bundesbank. Wir fragen also nach. Bei der Bundesbank ist der Vorstand Andreas Dombret der oberste Bankenaufseher. Uns Journalisten gegenüber wählt er seine Worte sehr vorsichtig. Er weiß, jedes Wort, das er sagt, kann für Unruhe an den Börsen sorgen. Unsere Frage, wie durchschaubar Banken für die Aufsicht sind, beantwortet er vage.
Banken sind, wie gesagt, hochkomplexe Gebilde und das macht auch die Arbeit für die Aufsicht nicht einfach. Ich kann Ihnen sagen, dass auch die Aufsicht sich Mühe geben muss, eine vernünftige Analyse der Risiken und der möglichen Gefahren vorzunehmen, falls es Blackboxes geben sollte und falls es undurchsichtige Bereiche geben sollte, dann ist es die Aufgabe der Aufseher, hier Aufklärung einzufordern. Es ist unsere Aufgabe, Fragen zu stellen und so lange Fragen zu stellen, bis wir mit den Antworten zufrieden sind.
Führen die Antworten aber auch zum Handeln? Der Bankenaufseher bei der Bundesbank, Andreas Dombret, bemüht sich, Zuversicht zu verbreiten. In der Finanzkrise hatte die deutsche Aufsicht eine unrühmliche Rolle gespielt. Auch sie hatte nicht rechtzeitig gewarnt. Wäre das heute anders? Ja, man habe aus der Krise gelernt, sagt der Deutsch-Amerikaner Andreas Dombret. Die Banken und ihre Geschäfte seien heute stärker reguliert. Doch daran gibt es Zweifel. Hat die Bankenaufsicht überhaupt genügend Personal, um die personell gut ausgestatteten Banken gründlich zu kontrollieren? 1600 Bankenaufseher haben Bundesbank und BaFin zusammen. Ihnen stehen Hunderttausende von Mitarbeitern bei den Banken gegenüber. Allein die beiden großen deutschen Banken, Commerzbank und Deutsche Bank, haben schon rund 150.000 Mitarbeiter. Oft besser bezahlt und besser informiert als die Aufsicht.
Und die Aufsicht kann nur Stichproben machen. Es ist in der Regel für sie nicht möglich, einen umfassenden Einblick in die Geschäfte einer Bank zu bekommen. Wie soll also eine Aufsicht so Risiken besser erkennen als die Banken selbst? Beispiel Kreditverbriefungen. Sie galten vor Ausbruch der Finanzkrise als kaum riskant, weil durch Immobilien besicherte Kredite eben per se als sicher galten. Die Papiere waren zigfach gestückelt und in komplizierten Wertpapieren neu gebündelt. Die Immobilien, die dahinter standen, gab es ja auch, nur dass sie nichts mehr wert waren. Die Banken selber wollten das nicht wahrhaben und die Aufsicht hatte das zu spät erkannt.
Mit dem tatsächlichen Zusammenbruch einer großen Bank und dem gefürchteten Dominoeffekt, heute sagen wir pauschal die Finanzkrise, erst damit kam ein Bewusstsein für die Gefahr. Sowohl bei den Bürgern wie bei den Banken selbst und ihren Aufsichtsorganen. Zumindest zwei Ursachen für die Gefahr sind seitdem klar: Intransparenz und die Größe einer Bank.
Aber noch einmal die Frage, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Warum konnte das Bankensystem so weit außer Kontrolle geraten? Eine wesentliche Verantwortung dafür liegt bei der Politik, bei den Politikern. Sie haben an den Segen der Deregulierung geglaubt. Das heißt, sie haben die Regeln für die Finanzmärkte immer weiter gelockert oder abgeschafft. Das hat sich als Irrtum erwiesen, wie Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble im vergangenen Jahr zugab.
Wir wissen, dass die übertriebene Deregulierung ein Fehler war. Wir haben uns damals alle von technischen Innovationen, neuen Finanzprodukten und rasanten Entwicklungen der Finanzmärkte blenden lassen. Und die Erkenntnis lautet, wir müssen auch für Finanzmärkte einen ordnenden Rahmen schaffen, damit Finanzmärkte als Markt funktionieren und sich nicht selbst zerstören.
Vor der Finanzkrise hatten Politiker der großen Volksparteien geglaubt, es wäre am besten, wenn es möglichst wenig Regeln gäbe für die Finanzmärkte. Denn wenn das Finanzgeschäft floriere, dann würde das auch der gesamten Wirtschaft nützen. Vorreiter der Deregulierung waren die USA und Großbritannien. Deutschland zog nach. Die Gewinne waren riesig. Das zog Spielernaturen an. Rücksichtslosigkeit wurde sogar noch mit hohen Boni belohnt. Der kurzzeitige Finanzminister unter Rot-Grün, Oskar Lafontaine, erinnert sich in der ARD-Dokumentation Banken außer Kontrolle, dass mögliche Gefahren damals kein Thema waren.
Weil ja die internationalen Finanzmärkte so ein bisschen so angenommen wurden wie das Wissen um medizinische Zusammenhänge, wo der Patient sagt, da verstehe ich nichts von, hoffentlich macht der Onkel Doktor schon das Richtige. Also die Ärzte waren in diesem Fall die Banker und auf die hat man vertraut.
Die Politik im Schlepptau der Banken. Kontrolle wäre besser gewesen. Mit der Finanzkrise kam der große Schock. Dann die politische Kehrtwende. Beim G20-Gipfel 2008 in Washington gaben die Staats- und Regierungschefs die Devise aus, kein Akteur, kein Markt solle in Zukunft ohne Regulierung sein.
Doch davon sind wir noch weit entfernt. Viele Banken sind auch heute noch viel zu groß. Sie müssten immer noch vom Staat, also vom Steuerzahler, gerettet werden. Sie sind eine potenzielle Gefahr geblieben. Die Regierungen haben daran bis heute kaum etwas geändert. Die setzten stattdessen auf eine andere Strategie. Die Banken sollen sich mehr Reserven zulegen, um in Zukunft Krisen besser zu überstehen.
Das Zauberwort dazu heißt Eigenkapital. Immer stärker schauen Analysten und Journalisten wie auch die Bankenaufsicht in den letzten Jahren auf die Eigenkapitalquote oder Kernkapitalquote. Die Eigenkapitalquote gilt als Krisenpufferkennzahl, als Maß dafür, wie lange sich eine Bank auch in einer Krise aus eigenen Mitteln bedienen und über Wasser halten kann, ohne dass der Staat einspringen muss. Das klingt nach einem klaren Maßstab für die Krisenfestigkeit der Bank. Und genau auf diese vermeintlich objektive Risikomaßzahl für die Banken hat sich auch die Europäische Zentralbank bei ihrem großen Bankenstresstest eingeschossen. Nur so weit ist es mit der Objektivität nicht her. Bei der Berechnung der Eigenkapitalquote kann die Bank nämlich an vielen Punkten selbst entscheiden, als wie riskant sie bestimmte Anlagen und Kredite einstuft und kann sich so ihre Eigenkapitalquote schönrechnen, sagen Kritiker wie Martin Hellwig.
In der Rechtfertigung dieses Schemas heißt es, eine Bank, die riskantere Anlagen tätigt, soll auch mehr Eigenkapital dafür verwenden. Tatsächlich läuft das so, eine Bank, die vorgibt, weniger Risiken einzugehen, kommt mit weniger Eigenkapital aus.
Als wie riskant bestimmte Wertpapiere oder Kredite gelten, ermitteln die Banken nämlich mithilfe ihrer eigenen Risikomodelle. Damit kennt sich Wolfgang Hartmann als ehemaliger Vorstand der Commerzbank aus. Heute sieht er die Rolle, die die bankinternen Risikomodelle spielen, kritisch.
Es gibt Untersuchungen, wo die einfach mal die Modelle getestet haben der Banken. Und da kam je nach angewendetem internen Modell auch gigantische Unterschiede raus. Und da muss man sich in der Tat die Frage stellen, ist das vertretbar, dass sich die Bank quasi nach Bedarf selbst den regulatorisch notwendigen Kernkapitalbedarf selbst an den Knöpfen abzählt?
Je mehr Eigenkapital die Banken halten, desto mehr haften im Falle einer Krise die Eigentümer, also die Aktionäre und nicht die Steuerzahler. Eine sehr hohe Eigenkapitalquote, das klingt also nach dem Allheilmittel. Ist es aber nicht. Schon allein, weil die Banken die Zahl in ihrem Sinne manipulieren können. Es klingt ein bisschen nach Kapitulation. Die gewünschte Transparenz der Banken, sie scheitert an der Komplexität. Viele Banken sind zu groß, als dass sie noch durchschaubar sein könnten. Die Politik hat davor kapituliert. Die Risikokennzahl ist manipulierbar und daran wird sich so bald nichts ändern. Das Bankensystem bleibt eine Gefahr für den Steuerzahler.
Spät hat sich die Politik, genauer gesagt die Regierungen der Eurozone, entschieden, eine Art Sicherheitsnetz aufzuspannen. Entscheidend ist, ob das alles auch funktioniert. We'll be right back.
Ich halte wirklich dieses Jahr hier für ein ganz entscheidendes Jahr. Wir haben die Chance, aufzuräumen. Und diese Chance sollten wir nutzen,
sagte Anfang des Jahres 2014 Sabine Lautenschläger, ihres Zeichens die deutsche Chefaufräumerin bei der Europäischen Zentralbank. Sie gehört zum sechsköpfigen Direktorium der EZB und ist dort für die neue Bankenaufsicht zuständig, die am 4. November 2014 offiziell die Arbeit aufnimmt.
Die große Aufräumaktion der EZB im Vorfeld bestand aus einem Bankenbilanzcheck mit anschließendem Stresstest bei 130 großen europäischen Banken. Das Ergebnis: Von diesen 130 Banken haben 25 den Test nicht bestanden. Sie hatten nach Auffassung der EZB zu wenig Eigenkapital, um eine Krise zu überstehen. Jede fünfte Bank also. Außerdem spürte die EZB Kredite über insgesamt 136 Milliarden Euro auf, die ausfallgefährdet sind. Die Banken hatten diese faulen Kredite vorher aber als gesund ausgewiesen. Diese neue, strengere Zählweise der EZB förderte also faule Kredite zutage, mehr als gedacht.
Die ganze Übung sollte Härte demonstrieren. Bundesbankvorstand Andreas Dombrät sieht die Übung als Erfolg.
Wir wollen hier keinen Eindruck erwecken. Wir hätten jedes einzelne Risiko gesehen und jedes einzelne Risiko geprüft und auch abgestellt. Wir wollen aber durchaus den Eindruck erwecken, dass wir uns sehr, sehr viel Mühe gemacht haben, mit einem sehr feinen, gliedrigen Kamm durch die Probleme gegangen zu sein. Und ich glaube, dass wir sie in den allermeisten Fällen gefunden haben.
Dombrät spricht gerne vom umfassenden Bankengesundheitscheck. Der Bilanzcheck sei wie eine Röntgenaufnahme, der darauf aufbauende Stresstest wie ein Belastungs-EKG. Bankenkritiker Martin Hellwig äußert sich skeptischer. Den durchdringenden Röntgenblick habe sich die neue Aufsicht in den vergangenen Monaten sicher nicht verschaffen können. Aber
diese Prüfung, dass man ganz systematisch Position für Position sich das anguckt, um die haben die nationalen Aufsichten, soweit ich das überblicken kann, sich bisher drumherum gedrückt. Der Check jetzt kann allenfalls stichprobenartig Informationen geben. Gleichzeitig, wenn das jetzt gemacht wird, ist das ein deutlicher Fortschritt gegenüber der Inaktivität der letzten Jahre.
Der Stresstest war als Auftakt gedacht. Die EZB räumt selbst ein. Alles hat er nicht abgedeckt. Die Arbeit gehe ab dem 4. November mit der offiziellen Übernahme der Aufsicht über die großen Banken erst richtig los. Und dann nach einiger Zeit werde man zumindest die 120 größten Banken der Eurozone zu großen Teilen durchschauen. Das ist der hehre Anspruch. Ist er realistisch oder bleibt er angesichts der Komplexität der Banken vermessen? Auch diese Frage haben wir im Laufe der Recherchen unseren Gesprächspartnern immer wieder gestellt. Die Antworten waren verhalten und eigentlich immer gleich. Das hoffen wir.
Hoffen, das Wort fällt oft, wenn es um die Kontrolle der Banken geht. Dieses Hoffen war bei einigen unserer Gesprächspartner verbunden mit einem Unbehagen, mit dem Gefühl, dass etwas grundsätzlich nicht stimmt.
Viele der Banken sind immer noch riesig. Das Volumen ihrer Geschäfte übersteigt die Wirtschaftsleistung ganzer Staaten. Wenn sie ins Wanken geraten, dann gefährdet das ganze Volkswirtschaften. Das hat die Finanzkrise gezeigt. Müssten Banken da nicht viel transparenter sein als andere Unternehmen? Zumindest für diejenigen, die sie beaufsichtigen? Sie sind es nicht, haben wir immer wieder feststellen müssen.
Ob Banker selbst, ob Aufseher, ob Professoren oder ob wir Journalisten, alle analysieren, rechnen, fragen nach. Aber moderne Banken sind hochkomplexe Gebilde, sodass selbst viele tausend Wirtschaftsprüfer und Aufseher, die über Monate europaweit in den Banken ein- und ausgegangen sind, die Kreditakten studiert und Bilanzkennzahlen verglichen und korrigiert haben, sie nicht in den Griff bekommen. Es gibt kein objektives Bild. Kennzahlen sind manipulierbar.
Selbst wenn Stresstest und Bilanzprüfung etwas Licht ins Dunkel bringen können, am Ende bleibt eine große Unsicherheit. Klar ist, die nächste Bankenpleite kommt. Langfristig sollen die Banken der Eurozone für solche Pleiten selbst zahlen. Allerdings kann es noch Jahre dauern, bis es soweit ist. Und es darf auch keine neue große Finanzkrise dazwischen kommen. Diese große Unsicherheit mutet man uns Bürgern zu. Wir sollen hoffen, dass schon nicht schief geht. Am Ende bleibt es dabei. Das Bild von der Blackbox-Bank stimmt. Leider.
Eske Hicken und Judith Kösters fragten, wer durchschaut eigentlich die Banken? Blackbox Bank, eine hr-info-Wissenswert-Sendung, die Sie als Podcast finden auf hrinforadio.de und bei wissen-hr-online.de. Mein Name ist Heike Liesmann.